Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Hallo und willkommen zu Hört euch stark. Es geht jetzt heute mal nicht um die Erziehung oder um das Leben in der Familie, den Familienalltag, sondern es geht darum, wenn so eine Beziehung zu Ende geht. Und darum geht es ja in unserer ganzen Staffel und heute nochmal speziell um das Finanzielle. Was das so für Konsequenzen hat, was es bedeutet finanziell, wenn man sich trennt als Paar mit Familie. Und dazu habe ich den Dirk Meiners hier bei mir. Das ist ein Kollege von mir bei der Caritas, der als diplomierter Sozialarbeiter in der Beratung arbeitet. Erstmal hallo.
Hallo.
Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, wir wollen über den finanziellen Aspekt von so einer Trennung sprechen. Da gibt's ja einiges drüber zu sagen und es gibt, glaube ich, auch viel Unsicherheit. Viele Menschen wissen auch nicht, was sie zu erwarten haben oder was da auf einen zukommen kann. Und ich hätte gesagt, wir sprechen das jetzt heute einfach mal durch. Quasi ein fiktives Szenario. Wir haben eine Familie mit Mann, Frau, verheiratet und Kindern. Diese Beziehung geht auseinander. Es steht eine Trennung an. Es steht eine Scheidung an. Was passiert jetzt finanziell? Also als erstes ist es ja mal so, dass das Leben an sich teurer wird, ne?
Ja, kann man so sagen. Wobei man natürlich immer gucken muss auf die Begleitumstände. Also wo leben die Kinder dann nach einer Trennung? Gehen die zum Vater? Gehen die zur Mutter? Kann man sich in der gleichen Wohnung arrangieren? Braucht man getrennte Wohnungen? Da gibt es so viele verschiedene Aspekte. Also man kann jetzt man hat keine Faustformel, wie das ganz genau sein wird. Also das ist immer sehr individuell. Das ist auch der Grund, warum so viele Ratsuchende zu uns zur Caritas kommen oder jetzt speziell zu mir zu dem Thema, weil man halt eben nicht pauschal sagen kann, so oder so sieht's aus. Mhm.
Schaffen es denn viele Paare auch zusammen zu bleiben, bis sowas, also in einer Wohnung wohnen zu bleiben oder in einem Haus? Ist das was, was du öfters siehst?
Ja, das ist auch individuell. Also manche Paare trennen sich, kriegen das sehr gut hin. Die haben irgendwie einen Weg gefunden auf der Erwachsenenebene, sagt man ja so schön, dann die Probleme zu lösen und zu sagen, okay, wir sind jetzt als Paar gescheitert. Aber wir sind nicht als Eltern gescheitert und nicht als Mensch gescheitert. Wir wollen ja trotzdem irgendwie ein gutes Verhältnis, auch wegen den Kindern. Und wir kriegen das so hin, dass wir das auch unter einem Dach vielleicht bewerkstelligen können, zumindest mal vorübergehend. Weil ein großes Problem ist ja auch, wo finde ich denn geeigneten Wohnraum? Wie bezahle ich den Wohnraum? Das sind ja Dinge, die da auch sehr schnell aufploppen. Also wenn man sich trennt, wo geht man denn dann hin? Ich kann mich schon trennen, aber wo gehe ich hin? Also manche kriegen es, wie gesagt, auf der Erwachsenenebene gut hin, sagen wir machen das vernünftig, wir schlagen uns nicht den Kopf ein. Wir kapitulieren vor unserer Beziehung, aber wir kapitulieren nicht vor dem weiteren Leben, denn das sind wir den Kindern schuldig, dass es einen guten Weg gibt. Auch eine Vorbildfunktion übernehmen für die Kinder und sagen, okay, Papa, Mama sind nicht mehr zusammen, aber wir sind trotzdem für euch da und das kriegen wir jetzt erstmal unter einem Dach hin. Und irgendwann gibt es sicherlich mal eine räumliche Trennung, aber das ist dann, sage ich mal, eine sanfte Abfederung. Mhm. Leider gibt es aber das nicht sehr häufig. Also viele Paare streiten sich dann fürchterlich und dann muss natürlich eine räumliche Lösung her. Und das ist ein großes Problem, weil das haben wir nicht nur im Landkreis Ravensburg, sondern auch im Bodenseekreis einen akuten Wohnraummangel, also einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und da jetzt mal ganz schnell irgendwie zu flüchten und eine andere Wohnung zu beziehen, das ist leider eine Wunschvorstellung.
Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass es als Paar oder Familie schon schwierig genug und wenn dann auch noch eine Wohnung in der Nähe der alten Wohnung sein soll, die dann auch Platz für das Kind hat, also solche Anforderungen noch dazukommen, dann wird es umso schwerer und umso unbezahlbarer wahrscheinlich, weil man dann ja auch zwei Wohnungen zu bezahlen hat. Also da geht es direkt los mit den Belastungen, bevor man überhaupt die eigentliche Trennung vollzogen hat. Mhm. Weil da geht es dann direkt weiter. Ich darf zum Glück behaupten, dass ich noch so gar keine Berührungspunkte mit dem Thema hatte. Genau, also weder bei mir selbst noch jetzt in einer näheren Verwandtschaft oder ähnlichem. Deshalb bin ich da auch relativ unbedarft. Hilf mir auf die Sprünge. Ist jetzt bei so einer Trennung immer in irgendeiner Form ein Gericht involviert? Also bei einer Scheidung, sagen wir es so?
Nicht zwangsläufig. Also es gibt ja das alte Sprichwort, wo kein Kläger, da keine Klage. Wenn ich es schaffe, als Paar das auf einer vernünftigen Ebene zu regeln, muss nicht zwangsläufig ein Rechtsanwalt mit im Spiel sein oder ein Gericht. Das wäre dann quasi erst dann der Fall, wenn man sich eben nicht einig wird oder wenn man, sage ich mal, aus einer Ehe dann durch eine Scheidung raus möchte. Mhm. Wir haben ja die Situation, dass es viele Paare gibt, die eben zusammenleben, Kinder haben, aber jetzt nicht verheiratet sind. Da ist natürlich Trennung auch ohne Anwalt oder Gericht möglich. Aber sobald ich halt verheiratet bin, standesamtlich verheiratet bin, dann brauche ich für eine Scheidung, brauche ich spätestens einen Anwalt beziehungsweise dann auch ein Familiengericht.
Okay, das heißt, da kommen, egal wie gut ich mich jetzt mit dem ehemaligen Partner arrangiere und verstehe, kommen da Kosten auf mich zu für zwei Anwälte plus Gerichtskosten.
Genau, kann man so sagen. Also man braucht formal tatsächlich zwei Anwälte, die jeweils die Parteien vertreten. Man kann aber, wenn man das wirklich sehr vernünftig macht, kann man theoretisch auch viel über einen Anwalt schon mal regeln. Prinzipiell ist immer eine Partei Mandant, Mandantin von einem Anwalt oder einer Anwältin und der andere Partner kann sich dranhängen, das geht, aber für den Scheidungstermin an sich müssen zwei Anwälte da sein. Es wird dann manchmal so geregelt, dass man eben mit einem Anwalt alles soweit schon mal regelt und zum Gerichtstermin ein befreundeter Anwalt hinzukommt, der dann formal die andere Seite dann sozusagen noch mal kurz vertritt. Aber theoretisch ist es möglich, wenn man es vernünftig machen will und auf einer vernünftigen Ebene regeln kann, dann kann man theoretisch sehr viel über einen Anwalt machen und spart sich natürlich immense Kosten. Mhm. Teuer wird es in der Regel dann, wenn man dann halt sich nicht einig ist und zwei Anwälte braucht, die dann eben, sage ich mal, klein, klein alles erstreiten müssen, dann wird es natürlich teuer, kann es sehr teuer werden.
Natürlich. Also im Idealfall bleibt es dann bei ein, zwei Beratungsgesprächen und eben dem Termin und dann ist nach oben offen, wenn man sich nicht einig ist.
Ja, das kann man tatsächlich so sehen. Also es kann relativ unkompliziert verlaufen mit wenigen Terminen, aber man kann das nicht pauschal sagen. Also es, wie gesagt, in jedem einzelnen Fall gibt es eine komplett individuelle Lösung oder auch keine Lösung und dementsprechend kann das in die eine oder in die andere Richtung gehen. Mhm. Kommt natürlich auch immer auf die Anwälte drauf an, wie verrechnet der diese Beratungseinheiten oder den Aufwand, den er hat. Es gibt natürlich Gebührentabellen, die vom Gericht vorgegeben sind, aber auch das wird individuell gelöst. Also es gibt Anwälte, die nach Aufwand arbeiten, sagen, wenn ich jetzt wahnsinnig viel Geschäft habe, dann mache ich das nicht für ein Appel und ein Ei, sondern dann will ich natürlich auch richtig Geld dran verdienen. Und es gibt Anwälte, die machen es pauschal irgendwie. Also ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm.
Hast du da eine grobe Hausnummer? Also ich weiß, dass ein einzelnes Gespräch mit einem Anwalt schon an die 300 Euro kosten kann. Mhm. Was kostet mich so eine Scheidung mindestens?
Also auch da kann man jetzt keine Hausnummer geben. Wie gesagt, es gibt Gebührentabellen, wo man so grob abschätzt. Es macht halt immer Sinn, wenn man dann in der Situation ist und bei einem Anwalt anheuert, vorab zu klären, was kommt da auf mich zu. Also sagen Sie mir konkret, in welchen Dimensionen muss ich jetzt rechnen, damit ich irgendwie mich darauf vorbereiten kann. Mhm. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit für Menschen, die halt ein geringes Einkommen nur haben, das sind dann naturbedingt meistens die Frauen, die halt, sage ich mal, mit relativ kleinen Kindern nicht Vollzeit arbeiten, ganz in der Hausfrauenrolle noch sind, die natürlich dann kein Einkommen haben und dementsprechend natürlich einen Anwalt auch eigentlich nicht bezahlen können. Und für solche Fälle gibt es dann eben diese Gerichtsbeihilfen, also in Form von Beratungsbeihilfe, Prozesskostenbeihilfe, das muss man dann beim zuständigen Amtsgericht beantragen. Die prüfen dann, ob man dann zum Beispiel einen Zuschuss vom Gericht bekommt für diese Anwaltskosten und Gerichtskosten. Also das heißt, jemand, der jetzt kein Einkommen hat, der muss jetzt nicht zwangsläufig Panik bekommen. Ich kann sowieso keinen Anwalt mir leisten. Also mache ich lieber, was mein Mann und sein Anwalt mir vorschreiben. Das ist also nicht so. Eigentlich hat jeder Mensch Anspruch auf einen Rechtsbeistand. Wenn er es nicht bezahlen kann, kann geprüft werden, ob es einen Zuschuss gibt.
Okay, das kann ja ganz schön krass sein. Du beschreibst es jetzt so mit dem berufstätigen Mann und der Hausfrau, die eben nicht berufstätig ist, kein eigenes Einkommen hat. Wir versuchen ja immer, solche Stereotypen nicht noch mehr breit zu treten, aber tatsächlich ist die Realität wahrscheinlich so, dass es in sehr vielen Fällen noch immer diese klassische Verteilung ist.
Ja.
Und dann ist das für eine Frau, die eben bisher in der Familie gelebt hat, ja wahrscheinlich dann oft der allererste Berührungspunkt mit so etwas, dass man auf einmal sich um sowas kümmern muss, um Beihilfe zu irgendwelchen Kosten. Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor. Erstens, weil man natürlich erstmal nicht weiß, wohin kann ich mich überhaupt wenden. Und zweitens auch dann erstmal mit so einem Stigma oder einem Tabu brechen muss, sich damit anzufreunden, ja, ich gehöre jetzt auf einmal zu diesen Menschen, die sich vom Staat unterstützen lassen müssen finanziell.
Ja, das ist natürlich auch eine Hürde oft bei dem Trennungsgedanken. Ja, was mache ich denn, wenn ich mich jetzt von meinem Mann trenne? Eigentlich würde ich mich schon lange gerne trennen, aber ich habe ja kein Einkommen und ich bin schon so lange aus dem Beruf draußen. Wenn ich kein Einkommen habe, finde ich ja auch keine Wohnung. Ich kann keinen Anwalt bezahlen. Das sind so 1000 Fragen, die da kommen und die dann oftmals dann doch zum Beispiel eine Frau hindern zu sagen, ich muss mich trennen, weil das hat einfach keinen Sinn mehr. Diese Beziehung mit diesem Mensch kann ich nicht alt werden, geht nicht.
Was ja ganz schön tragisch ist, wenn dann solche finanziellen Gedanken verhindern, das zu tun, von dem man weiß, dass man es tun sollte.
Also es ist natürlich schon ganz anders wie jetzt noch vor 40, 50 Jahren oder noch länger. Da war es ja gesellschaftlich ganz, ganz schwierig, sich zu trennen, vor allem als Frau vom Mann zu trennen. Mhm. Möglichst als Alleinerziehende, die jetzt in der Regel dann eben auch nicht berufstätig war. Da hat sich natürlich schon sehr viel verbessert. Das ist heutzutage nicht mehr so das Thema. Aber trotzdem ist es immer noch erstmal eine Überwindung und ein Sprung ins kalte Wasser. Weil was kommt da auf mich zu? Es ist halt immer nur die Frage, will ich dieses nicht mehr gute Leben mit meinem Ehepartner noch viele Jahre weiterführen und leide da ewig dran, oder ich leide jetzt mal eine kurze Zeit, weil ich einen Sprung ins kalte Wasser mache und neue Wege gehe, die vielleicht aber trotzdem Aussicht auf ein besseres Leben haben.
Menschen, die in so einer Situation stecken, landen dann ja auch oft bei dir und suchen in der Beratung Hilfe. Du wirst ihnen wahrscheinlich jetzt nicht raten können, ob sie sich trennen sollen oder nicht, aber du kannst eben Hilfestellung geben, was eben gerade diese finanziellen Aspekte angeht.
Genau, also Der große Unterschied zu einem Rechtsanwalt ist sicher, dass ich keine Rechtsberatung mache, sondern eine Rechtsinformation. Das ist der große Unterschied. Das heißt, meine Beratung ist nicht rechtsverbindlich. Ein Anwalt macht das natürlich rechtsverbindlich, auch mit den entsprechenden Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben. Das kann ich ja nicht, das darf ich auch nicht. Also ich will auch keinem Rechtsanwalt ins Gehege kommen. Deshalb ist meine Beratung, was das Rechtliche betrifft, eine Rechtsinformation zuallererst mal, um da jetzt mal den Unterschied zu machen. Mhm. Ich kann natürlich schon grob auch ausrechnen, wie viel Unterhalt muss bezahlt werden, zum Beispiel für die Kinder. Da gibt es ja ganz öffentlich ausgestellte Richtlinien, Hinweise in Form von der Düsseldorfer Tabelle zum Beispiel, wo man schon sehr genau sagen kann, wie viel Kindesunterhalt muss entrichtet werden, wie ist es mit dem Zugewinnausgleich, wie ist es mit dem Versorgungsausgleich, später in der Rente, das sind natürlich Dinge, das sind keine Geheimnisse, die jetzt ein Rechtsanwalt für sich exklusiv hat, sondern das ist Allgemeinwissen und das kann man natürlich dann gut vermitteln an die Menschen, sodass sie dann mal ein Bild haben, was kommt auf mich zu und welche Wege muss ich gehen? Letztendlich muss man dann, wenn man eine Scheidung will, sowieso zum Anwalt. Ja? Mhm. Aber ich sage immer, je mehr ich weiß, desto leichter ist der Weg möglicherweise. Und bei mir kommt halt noch dazu, dass eine Beratung halt auch sehr viel psychosoziale Anteile hat. Das heißt, es wird auf die Lebenssituation geguckt, auf die Kinder geguckt. Wie geht es mir mit der ganzen Sache? Welche Perspektiven habe ich jetzt persönlich? Gibt es da beruflich irgendwas, was ich mal noch erreichen kann? Habe ich eine Berufsausbildung, wo ich wieder einsteigen kann? Wie ist es mit der Kinderbetreuung, wenn der Unterhalt nicht reicht? Gibt es irgendwelche Sozialhilfen, die ich in Anspruch nehmen kann? Das sind so Sachen, die sind vermutlich mal bei den meisten Anwälten eher ein Nebenthema oder gar kein Thema, weil da geht es ja jetzt erstmal ums Familienrecht, Trennung, Scheidung. Was kommt auf mich zu? Wer muss was bezahlen? Wem steht was zu? Wem gehört das Familienauto? Wer kriegt die Küche? Wer kriegt Schlafzimmer? Das sind so Sachen, die ein Anwalt natürlich macht. Das machen die auch meistens ziemlich gut, aber so das Drumherum oder das danach, das ist halt eher wahrscheinlich weniger das Thema, sondern da sind dann halt wir eher gefragt in der Sozialarbeit, dass wir da eben auch noch auf den Mensch gucken, wie geht es dem mit der ganzen Situation, welche anderen Hilfsmöglichkeiten gibt es, weil da gibt es ja dann oft das Thema auch, wie leiden die Kinder unter einer Trennung. Wie oft können die zum Kindsvater gehen? Wie ist das mit dem Besuchsrecht oder mit dem Umgangsrecht? Solche Sachen, die kommen ja da auch noch mit rein. Und da sind wir, denke ich mal, ein bisschen spezialisierter, weil wir dann halt das ganze Soziale noch so im Blick haben.
Mhm. Also man kann es gar nicht oft genug sagen, und es wurde auch schon oft gesagt hier im Podcast, dass es eigentlich immer eine gute Idee ist, sich von einer Stelle wie der Caritas, wir sind ja nicht die einzigen, die solche Dienste anbieten, sich jederzeit Hilfe holen kann und es auch egal ist, ob es dann bei einem Gespräch bleibt oder ob das eine wiederholte oder regelmäßige Sache wird, da kann einem auf jeden Fall geholfen werden. Man bekommt eine Hilfestellung, einen Überblick oder kann auch einfach mal die Ängste ein bisschen loswerden.
Ja, und wir haben natürlich auch entsprechend Fachkolleginnen, Kollegen im Haus, die dann eben auch die anderen Aspekte der Trennung, Scheidung dann im Griff oder im Blick haben, wie beispielsweise Umgang mit den Kindern, Besuchszeiten, wo lebt ein Kind, wie lebt ein Kind, möchte das Kind zum Vater ziehen, ein Kind irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten durch die Trennung. Das sind so Sachen, da haben wir ja die Erziehungsberatung bei uns im Haus. Wir haben auch die Eheberatung. Also wenn es noch nicht so weit ist vor der Trennung und man vielleicht noch einen Versuch unternehmen möchte, doch noch wieder in die Spur zu kommen. Diese Möglichkeiten haben wir bei uns. Es ist auch so, dass das Jugendamt viele Aufgaben delegiert hat, also an die Kollegen von der Erziehungsberatung. Das heißt, dass automatisch, nicht zwangsweise, aber man wird darauf hingewiesen, suchen Sie sich Beratung bei der Caritas. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich mache die allgemeine Sozialberatung und in dem Rahmen biete ich dann eben auch diese Trennungsscheidungsberatung an. Das kostet nichts, das wird aber auch von niemandem finanziert, also von keiner staatlichen Stelle, sondern das wird rein aus kirchlichen Mitteln finanziert. Das heißt, aus Kirchensteuermitteln, und ist halt ein kostenfreies Angebot, egal wer da kommt, ob das jetzt ein Mensch mit Migrationshintergrund ist aus Arabien, muslimischer Hintergrund oder katholisch oder konfessionslos, die Leute können kommen, die kriegen eine kostenlose Beratung bei uns.
Wir haben es gerade schon kurz angesprochen, die Düsseldorfer Tabelle ist gefallen, anhand derer sich der Unterhalt für die Kinder berechnen lässt. Schauen wir uns das doch auch mal noch an. Also es kommt natürlich darauf an, wo die Kinder dann leben, während der Trennung, nach der Trennung, und dementsprechend ist dann Unterhalt fällig. Du hattest erwähnt, die Düsseldorfer Tabelle ist jetzt kein rechtsverbindliches Dokument, aber es ist eine Leitlinie, an der sich die Gerichte dann quasi orientieren.
Also alle Anwälte in Deutschland und alle Gerichte halten sich eigentlich im Großen und Ganzen an die Düsseldorfer Tabelle. Die wurde von Fachleuten irgendwann mal entwickelt und über die Jahre immer dann weiterentwickelt, weitergeschrieben. Passt sich so an die jährlichen Preissteigerungen und Lohnsteigerungen ein Stück weit an. Und das kann jeder aufrufen, also jeder kann über Google eingeben, Düsseldorfer Tabelle, und dann kommt das ganz offiziell, kann jeder Mensch reingucken. Die ist auch gar nicht schwer zu lesen, da wird einfach ermittelt, wie viel Nettoeinkommen hat ein Barunterhaltspflichtiger, also nehmen wir mal den klassischen Fall. Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, Vater trennt sich, zieht aus der Wohnung aus und wird, weil die Mutter eben überwiegend Hausfrau war bzw. noch Hausfrau ist oder vielleicht nur einen kleinen Job hat und die Kinder bei ihr leben, ist eher barunterhaltspflichtig, so nennt sich das. Die Mutter ist dann in dem Fall, wenn sie die Kinder hat, die Naturalunterhaltspflichtige. Mhm. Und der Barunterhaltspflichtige, da gibt es eben in der Düsseldorfer Tabelle so eine Spalte, wo das Nettoeinkommen von bis ermittelt ist. Und dem muss man sich dann halt wiederfinden. Man darf natürlich bestimmte Sachen absetzen. Also vom Nettoeinkommen darf man immer ein paar Freibeträge absetzen. Beispielsweise, wenn man Versicherungen bezahlt, vermögenswirksame Leistungen, Altersvorsorge, berufsbedingte Aufwendungen, die darf man dann von diesem durchschnittlichen Nettoeinkommen abziehen. Und dann hat man das bereinigte Nettoeinkommen, das dann für den Barunterhalt relevant ist. Und da kommt es eben darauf an, in welcher Stufe befinde ich mich und wie alt sind meine Kinder. Auch das ist gestaffelt von 0 bis 5, von 6 bis 11 und so weiter bis 18. Entsprechend, wenn die Kinder älter sind, muss mehr Unterhalt entrichtet werden. Natürlich auch, wenn man jetzt, sage ich mal, während einer Unterhaltsverpflichtung vom normalen Mitarbeiter zum Chef aufsteigt und sein Gehalt halt entsprechend verbessern kann, dann ist man natürlich auch verpflichtet, mehr Unterhalt zu bezahlen, das ist klar. Es gibt bestimmte Selbstbehalte, sodass man also als Unterhaltspflichtiger auch jetzt nicht selber verarmt, das ist ja auch wichtig. Ich kann ja nicht Unterhalt zahlen, muss dann selber zum Sozialamt gehen, so ungefähr. Mhm. Das darf nicht passieren, sondern es muss so viel übrig bleiben, dass man selber auch noch vernünftig leben kann. Und das ist in der Düsseldorfer Tabelle mal so geregelt, ja. Und dann wird eben festgelegt, wie viel Unterhalt bezahlt werden muss. Dieser Unterhalt, der kann dann noch bereinigt werden durch die Hälfte des Kindergeldes. Also pro Kind bekommt man ja Kindergeld. Die Hälfte dieses Kindergeldes, was ja beiden Elternteilen stellvertretend für die Kinder zusteht, darf man eben die Hälfte dann nehmen und dann nochmal bereinigen von diesem zu zahlenden Unterhalt. Und dann kommen dann halt Beträge raus zwischen 300 Euro, das ist so der grob der Mindestunterhalt, unterste Stufe für ein Kind bis zu, je nachdem, wenn ich Abteilungsleiter in einem großen Industriebetrieb bin und meine 5.000 oder 6.000 Euro netto habe, dann kann natürlich ein Unterhalt für zwei Kinder auch mal schnell Richtung 1.200, 1.500 Euro gehen, je nachdem. Mhm. Ganz unterschiedlich.
Okay. Und bleiben wir bei unserem klassischen Fall, die Mutter diesen Unterhalt bekommt, dann kann aber auch sie jetzt wieder hergehen und ihr Gesamteinkommen quasi berechnen und dann wieder prüfen, ob sie vom Staat zusätzlich noch Leistungen in Anspruch nehmen kann.
Genau. Also unser Sozialstaat ist ja so geregelt, dass es einen gesetzlich festgelegten Mindestbedarf gibt. Der wird im Sozialgesetzbuch 2 ermittelt, der dann festlegt, wie viel braucht ein Mensch, um vernünftig in Deutschland leben zu können. Das ist eigentlich bundesweit immer gleich. Also diese Regelbedarfssätze im Sozialgesetzbuch. Unterschiede gibt es halt nur nach dem Wohnort. Also natürlich bekomme ich in Friedrichshafen weniger Zuschuss für einen angemessenen Wohnraum wie jetzt in Stuttgart oder München. Mhm. Da sind natürlich die Mieten nochmal deutlich höher und entsprechend gibt es da natürlich dann auch den Umständen entsprechend höhere Zuschüsse für die Mietkosten. Kosten der Unterkunft nennt sich das. Und an diesen Regelsatz und Kosten der Unterkunft orientiert sich der Mindestsatz, den ein Mensch in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben haben sollte, um vernünftig leben zu können. Wenn ich das nicht erreiche durch mein eigenes Erwirtschaften, durch Arbeit, durch Unterhalt, durch Kindergeld oder sonstige Einkünfte, dann habe ich die Möglichkeit, entsprechend halt Anträge zu stellen. Vorgeschaltet zur Sozialhilfe bzw. zum Bürgergeld, nennt man das ja jetzt, ist halt noch der Kinderzuschlag und das Wohngeld. Das heißt, Wohngeld, Kinderzuschlag ist eher gerichtet an die Menschen, die halt arbeiten, aber das Arbeitseinkommen halt nicht ausreicht und wo der Abstand zur Sozialhilfe möglichst gegeben sein soll. Und da ist es dann so, das ist auch immer nicht so ganz einfach zu ermitteln, was steht mir jetzt eigentlich zu. Soll ich Wohngeld beantragen und Kinderzuschlag oder eben gleich Bürgergeld? Und da ist dann eben auch immer ein Beratungsbedarf da. Das kann man aber eben auch nicht pauschal sagen, die kriegen das und die anderen kriegen das andere. Sondern das muss man immer im Einzelfall ermitteln und berechnen, wem steht jetzt was zu und wo muss ich was beantragen. Also das ist auch noch ein großer Anteil in der Beratung. Außerdem was gibt es jetzt vielleicht an Unterhalt und wie ist es mit Ehegattenunterhalt, was ist mit Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich, was ist mit den Kindern, da kommt dann eben auch noch dieser Teil dazu, welche Sozialhilfen gibt es dann und steht mir da gegebenenfalls das eine oder das andere zu. Mhm.
Aber wie auch vorher schon, wie du meintest, wo kein Kläger, da keine Klage, ist es auch hier so, dass der Staat erstmal nicht von sich aus aktiv wird. Also weder beim Unterhalt noch bei Wohngeld, Kinderzuschlag oder eben Bürgergeld passiert da automatisch irgendwas, sondern ich muss selbst aktiv werden.
Ganz genau, das trifft es genau. Also ich muss selber tätig werden und muss gucken, wo ich was herbekomme. Wo kein Kläger, da keine Klage, das stimmt auch. Das heißt, wenn ich jetzt ein Arrangement treffe mit meinem getrennt lebenden Ehepartner oder geschiedenen Ehepartner und ich komme über die Runde, dann kann ich natürlich von mir aus entscheiden, ich beantrage jetzt keine Hilfe, weder beim Jugendamt noch beim Jobcenter oder sonst irgendwo, sondern ich komme irgendwo klar. Wir kriegen das hin. Das geht natürlich auch. Ne? Mhm. Dann haben wir tatsächlich nur den Zwang, ich muss ja die Scheidung über Anwalt und Gericht machen, das geht nicht ohne. Früher konnte man das tatsächlich wohl noch machen, dann konnte man das notariell alles schon mal regeln und brauchte dann nur noch das Gericht dazu. Das geht nicht mehr, also man braucht jetzt auf jeden Fall eine anwaltliche Beratung und Betreuung. Aber dann würde quasi das andere wegfallen, wenn man sich da so arrangiert und sagt, das ist ja gar kein Thema, ich bin Vorstandsvorsitzender von einem großen Industriebetrieb, ich verdiene meine 10.000, nimm du die Kinder, kriegst von mir jeden Monat 3.000 Euro und die Frau sagt, ja, das reicht mir, davon kann ich die Miete gut bezahlen und ich kann ja auch noch ein bisschen was zuverdienen, das geht klar. Hauptsache, wir streiten nicht, dann geht es, geht natürlich tatsächlich. Es ist immer nur dann der Staat involviert, wenn eben jemand sagt, aua, ich brauche Hilfe. Mhm. Ich muss irgendwie gucken, ich kann meine Miete nicht bezahlen, meine Rechnung nicht bezahlen. Ich weiß nicht, was den Kindern anziehen soll morgens. Sie haben keine Klamotten mehr. Das Geld reicht nicht. Der getrennt lebende Ehemann zahlt keinen Unterhalt. Der Vermieter hockt mir schon im Genick und sagt, wenn du nicht die Miete zahlst, dann kriegst du eine Kündigung. Dann spätestens muss natürlich eine Behörde auf Antrag prüfen, ob eine Bedürftigkeit da ist und gegebenenfalls dann entsprechende Gelder dann gewährleisten. Mhm.
Aber, das hattest du im Vorgespräch gesagt, das fand ich jetzt auch noch interessant und erwähnenswert, dass man jetzt nicht hergehen kann und sagen, ich beantrage Wohngeld, Kinderzuschlag oder Ähnliches, ohne vorher den Partner in Anspruch genommen zu haben. Das heißt, als allererstes ist der Partner dran, wenn es da einen Anspruch auf Unterhalt gibt und erst wenn der bereits bezahlt und es reicht nicht oder nicht in der Lage ist zu bezahlen, dann greifen die anderen Maßnahmen.
Genauso ist es. Also ich habe in den vielen Jahren, in denen ich Beratung angeboten habe, sehr häufig die Situation gehabt, dass Frauen keinen Unterhalt von ihrem getrennt lebenden Partner in Anspruch nehmen wollten, um ihm nicht zu schaden oder ihn zu ärgern oder was auch immer. Oder auch andersrum gibt es das natürlich auch. Hatten aber das Problem, dass sie mit dem vorhandenen Einkommen nicht über die Runde kamen. Und dann ging es darum, steht mir jetzt Bürgergeld zu oder Wohngeld oder was auch immer. Und da muss ich immer dazu sagen, das kriegst du nicht, wenn du nicht deine Ansprüche geltend machst. Und die Ansprüche, die sind in erster Linie mal bei dem Kindsvater, jetzt in dem Fall. Wenn der ein Einkommen generiert, dann muss das jetzt erst einmal egal sein, ob das dem jetzt passt oder nicht. Er war beteiligt an diesem Kind. Er ist der Vater, also muss er auch Unterhalt bezahlen, wenn er das kann. Und wenn das geregelt ist und dann das Einkommen nicht reicht, dann kann ich soziale Hilfen in Anspruch nehmen bzw. beantragen. Aber erst dann. Mhm. Ist natürlich auch richtig, weil warum soll jetzt der Staat oder der Steuerzahler für einen Unterhalt aufkommen, der eigentlich ganz klar in der Verantwortung des Kindsvaters liegt oder der Kindsmutter, wenn es andersrum ist, gibt es ja auch.
Und von dem auch getragen werden kann. Frage ich mich jetzt, birgt dann vielleicht auch die Gefahr, dass, wie du es eben schon gesagt hast, dass Ansprüche nicht geltend gemacht werden, weil man vielleicht sogar Angst hat oder auch eingeschüchtert wird oder sich nicht traut, aus irgendwelchen Gründen das geltend zu machen. Also da kann es ja in einzelnen Fällen durchaus eine Hürde geben, sich dann auch klar hinzustellen und seine Rechte einzufordern.
Definitiv, genauso wie du es gesagt hast. Also es gibt Ängste. Man will dem anderen nicht schaden, man will ihn nicht belasten. Klassisches Beispiel hatte ich in der Vergangenheit immer wieder mal junge Frauen, die ein Kind kriegen und der Kindsvater ist ein verheirateter Mann. Er hat Familie mit Kindern, mit seiner Ehefrau, hat ein Verhältnis mit ihr, sie wird schwanger. Großes Problem. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich schwanger bin oder ich will nicht seine Ehe belasten, ich will ihn da schonen. Und da muss ich halt sagen, Moment, er hat ein außereheliches Verhältnis, sein Verhältnis wird schwanger, also muss er hinstehen, es ist einfach so. Weil fragt er sich, was mit ihnen passiert und dem Kind, kommen sie über die Runde. Und wenn er sagt, ja, dann geht zum Sozialamt, dann passiert genau das. Man kriegt halt eben nur dann eine finanzielle Hilfe, wenn man eben die Unterhaltsansprüche dann, die ja zustehen, auch geltend macht. Und dann geht seine Ehe vielleicht auseinander oder auch nicht. Aber das kann jetzt in dem Moment nichts Problem sein, weil hier muss man jetzt eine Existenzsicherung betreiben. Sie und das kommende Kind müssen überleben. Und das geht halt nur, wenn man dann halt entsprechend auch für sich selber sorgt, egal ob es jetzt dem Kindsvater passt oder nicht.
Wir haben es jetzt nicht ganz konkret angesprochen, glaube ich, und so ein bisschen vermischt. Wenn wir von Unterhalt sprechen, sprechen wir von Unterhalt für die Kinder, die gemeinsamen, und dann aber auch für den Partner, je nachdem, wo es eben diese ungleichen Einkommen gibt.
Also dafür ist ja natürlich dann ein Anwalt auch schon mal zuständig, der dann eben diese Unterhaltsverpflichtung klären muss und auch in welcher Höhe. Vorrangig ist immer der Kindesunterhalt. Das muss zuerst geleistet werden. Wenn dann noch Einkommen übrig ist, dann kann man auch für den getrennt lebenden Ehepartner entsprechend dann Ehegattenunterhalt, Trennungsunterhalt bezahlen. Das ist so vorgeschrieben. Aber wie gesagt, in der Reihenfolge erstmal die Kinder. Und wenn dann was übrig bleibt, eben auch noch für den getrennt lebenden noch Partner.
Wie lange gilt denn so ein Anspruch? Also für Kinder auf jeden Fall mindestens bis zur Volljährigkeit?
Also der Kindesunterhalt, der geht auf jeden Fall mal verpflichtend bis zur Volljährigkeit. Und dann kommt es eben auf die Situation an, in der sich ein Kind befindet. Also wenn ein Kind mit 18 eben noch vorm Abitur steht oder anschließend noch eine Ausbildung macht oder ein Studium, dann ist es unterhaltsberechtigt, muss aber als volljähriges Kind, in Anführungszeichen Kind, die Unterhaltsansprüche gegenüber dem Unterhaltspflichtigen selber geltend machen, weil Volljährigkeit da ist. Davor macht es ja stellvertretend dann ein Elternteil. Und wenn das nicht funktioniert, kann man sich Hilfe holen eben durch einen Anwalt, der das dann entsprechend einklagt. Oder auch das Jugendamt über die Beistandschaft. Die Möglichkeit gibt es auch. Wird sehr gerne in Anspruch genommen bei Frauen, die jetzt finanziell nicht so gut dastehen oder wo es halt unglaublich schwer ist, eine vernünftige Unterhaltsregelung hinzukriegen mit dem Unterhaltspflichtigen, dann nimmt man gerne das Jugendamt dazu in Form von einer Beistandschaft. Das heißt, man macht einen Kontrakt mit dem Jugendamt und das Jugendamt sorgt dann eben dafür, dass Unterhalt entsprechend dem Einkommen dann bezahlt wird an den anderen Elternteil als Vertretung für die Kinder, denen der Unterhalt zusteht.
Das heißt, wenn es nicht klappt, geht der erste Weg in der Regel zum Jugendamt.
Also das kann man sehr empfehlen. Also die Kolleginnen, die das im Jugendamt machen, die kümmern sich tatsächlich sehr gut um das Thema Unterhalt. Das ist auch für, gerade in dem Beispiel, das ich jetzt gerade geschildert habe, verheirateter Mann hat Familie und hat ein Verhältnis mit einer jungen Frau, die kriegt ein Kind von dem. Die traut sich möglicherweise nicht zu sagen, du, jetzt musst du halt Unterhalt bezahlen. Und ich brauche auch einen Titel, weil sonst brauche ich gar nicht beim Jobcenter auftauchen und da irgendwie Bürgergeld beantragen, dann schicken die mich gleich wieder weg, sondern dann kann man das übers Jugendamt regeln und das Jugendamt kümmert sich drum. Das heißt, dieser Mensch muss sich mit dem Jugendamt auseinandersetzen und nicht mit ihr. Was das natürlich letztendlich über das Verhältnis dann, wie sich das dann auswirkt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, hier geht es ja jetzt nicht drum, tue ich jetzt jemanden verschrecken oder verärgern, sondern es geht darum, ich muss überleben. Ich muss überleben und mein Kind muss mit mir überleben. Und egal wie blöd die Situation jetzt ist, aber da geht es jetzt wirklich ums Überleben. Also ich muss hier schwimmen, sonst gehe ich unter.
Auf jeden Fall. Aber da ist es dann gut zu wissen, dass man sich dann eben nicht direkt mit dem Partner oder Ex-Partner auseinandersetzen muss, sondern dass man da das Jugendamt als Vermittler dazwischen schalten kann.
Ja, das Jugendamt hat auch die Möglichkeit, wenn jetzt ein Kindsvater sich, also in dem Fall Kindsvater, komplett sperrt und sagt, nö, ich bezahle nichts, kann das Jugendamt das auch gerichtlich dann einklagen, also in Form von Kontopfändungen oder Lohnpfändungen. Also das ist alles möglich. Diese rechtlichen Grundlagen hat ein Jugendamt.
Okay, das heißt, ich muss gar nicht zum Anwalt, sondern kann den gesamten Weg
auch… Also wenn es jetzt rein um den Kindesunterhalt geht, zum Beispiel bei Unverheirateten, da kann man das schon über einen Anwalt machen, aber das muss man natürlich bezahlen. Oder man macht es halt übers Jugendamt. Da kostet es nichts, das ist eine staatliche Leistung. Deshalb kann ich da immer nur zu raten, gerade bei unverheirateten, ledigen Frauen, die jetzt ein Kind kriegen, wo der Kindsvater eben sagt, ich zahle nichts, das gleich direkt übers Jugendamt zu regeln. Mhm.
Das war jetzt total spannend. Wir sind aber ein bisschen abgekommen von einer Frage, nämlich wie lange man unterhaltsberechtigt ist. Bei den Kindern haben wir es geklärt. Wie sieht es mit dem Partner aus?
Formal, wenn man verheiratet ist, hat man Unterhaltsanspruch während des Trennungsjahres. Das Trennungsjahr heißt zwar so, aber das kann auch 2, 3, 4 oder 5 Jahre gehen. Wenn innerhalb des normalen Trennungsjahres Dinge nicht geklärt werden können, also wenn Paare hoch verstritten sind, wenn es da immer wieder Verzögerungen gibt, weil jemand halt quer treibt, dann kann das halt durchaus länger gehen. Und so lange ist man gegenseitig unterhaltsverpflichtet. Das ist eine ziemlich blöde Sache, aber das ist so. Aber formal während des Trennungsjahres. Und dann kommt es halt drauf an, wie alt sind die Kinder. Wenn die Kinder unter 3 sind, dann kann das durchaus auch schon noch mal länger gehen. Auch dieser Ehegattenunterhalt. Ansonsten heißt es, wenn ein Kind, das jüngste Kind, mindestens 3 Jahre alt ist, dann hat der unterhaltsberechtigte Ehegatte die Verpflichtung, vollschichtig arbeiten zu gehen. Also so ist es geregelt. Natürlich kann man auch da nur sagen, das ist halt jetzt mal ein grober Anhaltspunkt, weil da hängt ja immer ganz viel dran. Kriege ich einen Kinderbetreuungsplatz? Kriege ich überhaupt so schnell einen Vollzeitjob? Bin ich selber fit und gesund und kann Vollzeit arbeiten und gleichzeitig die Kinder noch betreuen? Also da hängt ja auch viel dran. Und dafür hat man dann in der Regel Anwälte, die dann halt das Ganze austarieren und Lösungen finden. Da kann es also durchaus sein, dass ein Unterhalt eben auch mal länger bezahlt werden muss. Und dann kommt es auch immer darauf an, wie lang geht eine Ehe. Wenn ich jetzt spreche von einer Ehe von 2 oder 3 Jahren, dann ist der Ehegattenunterhalt, sofern er bezahlt werden kann und muss, natürlich auch viel begrenzter wie jetzt bei einer langjährigen Ehe. Also wir sprechen jetzt hier von 10, 15 Jahren Ehezeit. Da ist es dann oft so, dass eben auch noch länger Unterhalt bezahlt werden muss. Nachehelicher Unterhalt, der dann zwar abgefedert wird, aber trotzdem durchaus auch ein paar Jahre gehen kann, je nach Umstand. Oder wenn während der Ehezeit eine schwere Erkrankung aufgetreten ist, also beispielsweise die Frau wird schwer krebskrank, der Mann trennt sich, die waren schon 10 Jahre verheiratet oder noch länger, dann endet eben die Unterhaltsverpflichtung nicht nach einem Jahr, sondern dann kann es durchaus ein paar Jahre gehen, weil schon während der Ehezeit diese Erkrankung aufgetreten ist. Das heißt, der trennungswillige Ehepartner wusste schon, dass die Frau schwer krank ist und vermutlich nicht der Trennung nach einem Jahr beruflich wieder einsteigen kann, weil sie eben schwer krank ist. Also das sind dann so Besonderheiten, wo dann eben auch individuell entschieden wird, wie lange wird ein Unterhalt bezahlt. Mhm.
Aber im Gegensatz zum Kindesunterhalt kommt man hier, wenn es nicht glatt läuft, wenn man sich nicht einig wird, um den Anwalt dann nicht mehr rum.
Das muss dann leider so geregelt werden. Genau im schlimmsten Fall entscheidet dann eben ein Familiengericht. Natürlich sind Gerichte immer sehr daran interessiert, einen Ausgleich zu finden. Deshalb gibt es ja das Bild von der Justitia mit dieser Waage. Das heißt, es sollten beide mit erhobenem Haupt aus der Sache rauskommen. Also ein Unentschieden ist immer besser wie eine Niederlage. Und natürlich möchten die Gerichte auch vermeiden, dass es irgendwelche Nachtermine gibt oder höhere Instanzen dann entsprechend in Anspruch genommen werden, weil jemand mit einem Urteil nicht zufrieden ist. Also deshalb, Gerichte versuchen immer irgendwie ausgleichend zu entscheiden. Also nur im schlimmsten Fall wird da jetzt gegen eine Seite entschieden, sage ich mal. Hängt auch immer ein bisschen von den Anwälten ab. Wie machen die jetzt, sage ich mal, den eigenen Mandant, Mandantin, wie machen sie die heiß? Was sagt man, muss noch geltend gemacht werden? Also manche Anwälte haben ja auch einen Spaß dran, sage ich mal. Das ist ja ihr Job. Und da zu gucken, wie weit kann ich gehen, was hole ich raus, ne, für meinen Mandant. Ne. Es ist ja nicht umsonst so, dass viele Promis sich irgendwelche Staranwälte holen, die möglichst viel rausholen. Deshalb gibt es ja auch dieses Sprichwort, vor Gericht und auf hoher See sind sie dem Urteil Gottes ausgeliefert. Also man kann nicht von vornherein sagen, es geht so oder so aus. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Mhm. Das ist so das, was ich über viele Jahre mitgekriegt habe. Also wo Sachlagen relativ klar waren und trotzdem ganz andere Entscheidungen dann am Schluss rauskamen.
Okay. Also obwohl es da eigentlich klare Richtlinien gibt, haben die Gerichte entsprechend Interpretationsspielraum und können im Einzelfall dann durchaus mal überraschend entscheiden.
Ja, ist ja auch ganz gut, dass individuell Entscheidungen getroffen werden, weil wie gesagt, jeder Fall ist halt anders. Wir Menschen haben alle unsere Geschichte oder unsere Besonderheiten, also gerade Beispiel Krankheit. Das wäre ja schlimm, wenn es dann wirklich nur dieses Trennungsjahr gäbe und dann der Mensch komplett seinem Schicksal überlassen wird und vielleicht irgendein Sozialamt oder ein Jobcenter den Lebensunterhalt bezahlt, während der andere Ehepartner einen super Job hat und ein dickes Einkommen. Das wäre ja schlimm. Und deshalb gibt es natürlich zum Glück auch individuelle Lösungen, je nach Begleitumstand. Und wenn Anwälte und Gerichte das gut machen, dann wird da natürlich schon geguckt, dass da möglichst eine verträgliche Lösung dann gefunden wird. Normalerweise, wenn man eine Ehe schließt und nichts vorher regelt, unterliegt die Ehe dem Zugewinnausgleich im Falle einer Scheidung. Das heißt, dass alles, was vom Tag der Eheschließung bis zum Tag des Einreichens der Scheidung beim Gericht gemeinsam erwirtschaftet wurde, egal wer wie viel daran bezahlt hat, ob jetzt der Mann die meisten Rechnungen bezahlt hat, weil die Frau eben Hausfrau war in der Zeit und der Mann halt ein gutes Einkommen hatte und der die Küche gekauft hat oder das Familienauto, dann muss das geteilt werden. Das heißt, es wird 50-50, also grob gesagt 50-50 gemacht, so ungefähr. Man muss sich halt einigen, wer was kriegt. Wenn man einen Ehevertrag gemacht hat, das machen meistens Menschen, die sehr gutes Einkommen haben oder wo jetzt, sage ich mal, sehr verzwickte Erbgeschichten dranhängen, da macht es auf jeden Fall Sinn, einen Ehevertrag zu machen, damit diese ganzen Besitzstände klar auseinandergehalten werden. Weil das soll ja nicht dazu führen, wenn es dann zu einer Trennung oder einer Scheidung kommt, dass man sich dann über jeden Cent streiten muss, weil unklar ist, wo kommt das Geld her, wem gehört was. Prinzipiell kann man sagen, alles, was jemand vor der Ehe gehört hat, gehört ihm auch in der Scheidung. Also wenn jetzt einer sein Ferrari mit in die Ehe bringt, also den hat er schon vorher gekauft, dann wird geheiratet, dann trennt man sich oder lässt sich scheiden nach 5 Jahren, dann nimmt der sein Ferrari wieder mit, den muss er nicht teilen, weil den hat er mit reingebracht. Ja, genauso wenn Erbe ausbezahlt wird, die reiche Tante vererbt ihm 50.000 Euro, nur ihm, dann nimmt er die auch mit sozusagen, ne?
Auch wenn der Erbfall während der Ehe stattgefunden hat?
Auch wenn der Erbfall während der Ehe ist, weil das nur ihn betrifft, dieses Erbe. Mhm. Ja? Wenn aber aus diesem Erbe gemeinsam irgendwas gekauft wird, dann sieht es wieder anders aus. Aber ansonsten, wenn er sagt, ja schön, das tue ich mir aufs Sparbuch, dann sind es seine 50.000 Euro, dann kann es sein, dass der Zinsertrag, der wiederum geteilt werden muss, aber das Erbe an sich müsste bei ihm bleiben.
Das hört sich jetzt für mich so an, als ob ein Ehevertrag eher dazu da ist, die reichere Seite zu schützen. Davor, dass sie dann Dinge abgeben muss, die vielleicht mit der Ehe quasi nichts zu tun hatten. Gibt es auch für die weniger betuchte Seite einen guten Grund, einen Ehevertrag abzuschließen? Oder ist da die normale gesetzliche Regelung eigentlich die vorteilhafte?
Also prinzipiell muss das Ganze immer ethisch sein. Also es muss ein Ehevertrag darf nicht dazu führen, dass eine Seite extrem benachteiligt wird. Also da würde dann quasi, das hätte auch keinen Bestand vor Gericht. Da würde ein Gericht sagen, nee, das können wir so nicht durchlassen. Also nochmal ein Beispiel, ein Multimillionär heiratet eine Verkäuferin aus dem Kaufland und sagt, du, wir machen Ehevertrag, wir heiraten zwar schön, aber im Fall einer Trennung kriegst du keinen Cent Unterhalt von mir und auch die Kinder kriegen nichts, unsere gemeinsame, ich behalte alles. Kann er das machen, die unterschreibt es vielleicht auch, ne? Aber wenn es dann tatsächlich zu einer Scheidung kommt, dann wird ein Gericht sagen, nee, das können wir gar nicht anerkennen, weil das ist ja ethisch völlig schwachsinnig. Ne? Also kann ja nicht sein, dass die Frau jetzt ein paar Jahre kein Einkommen hatte, weil sie bei den Kindern war und dann nicht mal Kindesunterhalt für die Kinder kriegt, wenn dann die Kinder bei ihr bleiben. Das ist jetzt natürlich an den Haaren herbeigezogener Fall, aber lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze muss natürlich, es darf nicht unethisch sein. Also das muss schon irgendwo, da muss schon eine gewisse Moral dahinter sein, damit es überhaupt durchgeht. Ja, das ist mal Nummer eins. Und Nummer zwei, wie gesagt, Ehevertrag wird meistens dann gemacht bei Promis, damit die halt eben eine öffentliche Schlammschlacht vermeiden, wenn es zu einer Trennung kommt oder zu einer Scheidung. Damit klar geregelt ist, du darfst nicht schlecht über mich reden in der Öffentlichkeit. Das, was bei uns vorgefallen ist, geht die Öffentlichkeit nichts an, weil das wäre Rufschädigung. Da steht meine Karriere auf dem Spiel als Robbie Williams oder so. Und natürlich kriegst du eine Abfindung, aber natürlich nicht die Hälfte von meinem gesamten Vermögen, weil das habe ich mir ja schon vor der Ehe aufgebaut. Ne? Also und in der Regel machen die das dann schon. Da gab es ja mal diese Scheidungsgeschichte mit Paul McCartney. Die letzte Frau oder vorletzte Frau, die hat ihn ja ziemlich ausgenommen. Ich glaube, der hatte da keinen guten Ehevertrag vorher gemacht. Die hat ziemlich Geld einkassiert. Also in der Regel ist es dann schon wichtig, sowas zu machen. Aber sage ich mal, eher in den Kreisen oder wenn halt ganz viel so Erbgeschichten dran sind. Was weiß ich, sie weiß, dass sie irgendwann mal von der Tante Bertha 4 Häuser erbt, die aber noch irgendwie zum Drittel irgendwelchen Neffen gehören oder keine Ahnung, also wo es sehr kompliziert wird, da macht es dann sicherlich auch Sinn, schon im Vorfeld zu sagen, okay, das nehmen wir dann aber komplett raus, weil das ist eine andere Geschichte, das betrifft nur Tante Bertha und mich. Und du genauso, was du von deinem Vater erbst, mal irgendwann Schreibwarenimperium, das lassen wir auch draußen. Ne? Mhm. Wir regeln das so, dass die normalen Sachen ganz normal nach dem BGB geregelt werden, aber die Sachen, die nehmen wir einfach schon mal raus.
Okay, also ich habe es jetzt zusammenfassend so verstanden, dass ein Ehevertrag auf jeden Fall sinnvoll sein kann und helfen kann, kompliziertere Sachverhalte im Vorfeld zu klären oder eben wenn viel Geld da ist, viel Vermögen da ist, dass es aber jetzt nicht per se grob fahrlässig ist, für normal verdienende Menschen ohne einen Ehevertrag in die Ehe zu gehen.
Nee, sicherlich nicht. Also wie gesagt, es kommt immer auf einen Einzelfall drauf an, aber wenn jetzt, keine Ahnung, der Verkäufer vom Obi, die Verkäuferin vom Kaufland heiratet und keinerlei Besitztümer da sind, also auch nichts erwirtschaftet wird, weil das Geld halt immer relativ knapp ist, dann stellt sich schon die Frage, für was brauche ich einen Ehevertrag? Also was muss ich da jetzt regeln? Mhm. Die Küche vom Poco für 1.500 Euro, muss das jetzt irgendwie jemand zugesprochen werden per Ehevertrag? Also ich übertreibe jetzt natürlich mal. Da ist schon die Frage, braucht es das? Also ich sehe es schon eher so, man kann natürlich alles machen, aber man muss schon auch gucken, macht Sinn, bringt es das überhaupt?
Ja, na klar.
Der andere Punkt ist dann eben noch der sogenannte Versorgungsausgleich. Nur damit man versteht, was damit gemeint ist, das ist der sogenannte Rentenausgleich. Klassische Fall, Familie, Mann, Frau heiraten, bekommen Kinder, die Frau bleibt zu Hause, arbeitet ein paar Jahre nicht oder nur ganz wenig, hat natürlich entsprechend wenig in die Rente einbezahlt und kriegt später auch mal weniger Rente als der Mann, der vielleicht in der Zeit Vollzeit weitergearbeitet hat. Und damit es da keine Ungerechtigkeit gibt, dann soll die ja natürlich später, weil die ihre Karriere unterbrechen musste für die gemeinsamen Kinder, nicht schlechter dastehen im Falle einer Scheidung. Und deshalb werden die Rentenpunkte von beiden, die in dieser Zeit der Ehe erwirtschaftet wurden, die müssen geteilt werden. Sodass dann, und das ist dann tatsächlich so ziemlich in Stein gemeißelt, da kann man auch wirklich nicht viel machen. Das Familiengericht fragt bei der Rentenversicherung an, auch bei den Privaten übrigens seit einigen Jahren, wie viel wurde erwirtschaftet in dieser Zeit, also wie hoch ist inzwischen der Rentenanspruch während der Dauer der Ehe, also Tag der Heirat bis Einreichen der Scheidung. Und dann kommt die Auskunft ans Familiengericht und dann werden entsprechend die Rentenpunkte geteilt. Aus der Nummer kommt man eigentlich nicht raus. Also da muss man sich damit abfinden. Ist einfach so. In dem Fall wäre es dann so, dass natürlich der Mann, der die Jahre über gut verdient hat und auch schön eingezahlt hat, natürlich ein bisschen mehr abgeben muss als die Frau, die viel, viel weniger eingezahlt hat.
Ja, was ja durchaus sinnvoll ist so.
Genau, und das kommt dann tatsächlich auch, übertreib jetzt mal, das Paar heiratet mit 20, lässt sie mit 25 scheiden. Diese 5 Jahre, die kommen dann tatsächlich zur Rechnung und zum Tragen, wenn man dann irgendwann mal mit 68 oder so in die Rente einsteigt. Dann holt ein das wieder ein. Also diese vor vielen, vielen Jahren beendete Ehe holt einen dann spätestens mit sowas wieder ein.
Mhm. Dann darf man nochmal reminiszieren. Dann sage ich, Dirk, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir konnten jetzt sicherlich nicht umfassend alles beantworten, was zum Thema Finanzielles im Fall einer Trennung aufkommt, aber eine grobe Orientierung steckt da mit Sicherheit drin, die vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit nimmt vor dem, was da auf einen zukommen kann. Und für alles Weitere gibt es die Beratung.
Genau. Und es ist ja so, ich habe es ja schon im Gespräch gesagt, dafür bin ich ja dann da, wenn jetzt jemand da Fragen hat, wo muss ich was beantragen, was steht mir möglicherweise zu, da bin ich ja dann da, da kann man bei mir Beratung bekommen und dann kann man das individuell angucken, was könnte da möglich sein, wo muss ich vielleicht welchen Antrag stellen und was hängt da noch damit zusammen.
Ganz genau. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass du heute hier warst.
Ich danke auch, sehr gerne.
Und danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode von Hört euch stark wieder. Macht's gut.
Ciao.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.